Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV mit einer weiteren Ausgabe von Horizonte des Herzens mit Andreas Beutel. Und heute wollen wir einsteigen mit dem Thema Werte. Haben wir noch Werte? Gibt es sogar unumstößliche Werte, die uns vielleicht jetzt erst bewusst werden, wo die Werte erodieren? Darüber möchte ich jetzt mit Andreas Beutel sprechen. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch.
Ja, du hast den Frühling mitgebracht.
Ich habe den Frühling mitgebracht, genau.
Ja. Wunderbar.
Das Herz geht auf, es lacht, ja. Die Sonne lacht, die Natur lacht.
Und die Menschen.
Und die Menschen lachen,
da genau. Da merkt man schon, das macht was aus.
Und, ja. Und sie tragen andere Kleidung. Das, im Winter fällt das immer auf, dass sie so dunkle Kleidung haben.
Ja.
Besonders auffällig war das mal so, als Pegida aufkam in Dresden, da schrieb dann die Zeitung, die laufen alle in Schwarz rum. Aber wenn man halt mal guckt, das war Winterzeit, oder wenn du eben im Winter guckst, die Leute haben nicht so viel bunte Sachen wie im Sommer.
Ja, klar.
Ja, und ist auch, früher war es die Zeit des Rückzugs, wo man so nach innen gegangen ist, Dunkelzeit. Und das ist heute immer noch so. Und jetzt mit einem Mal, sie springen aus allen Poren und wenn man so die großen touristischen Ziele in der Stadt oder um die Stadt herum sieht, besucht am Wochenende, das ist eine schlechte Idee. Also, weil man sehr viele Leute trifft natürlich und alle zieht es raus.
Ja, klar. In Leipzig wurde angegrillt.
Ne? Ja, genau.
Überall in den Parks waren Lagerfeuer bzw. Grills schon zu sehen. Mhm. Du hast dieses Thema ja vorgeschlagen, Werte. Das ist mir was wert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen sich gar nicht fragen, was ihre eigenen Werte sind, sondern dass sie zum Teil brainwashed, ja, durch Werbung, durch Konventionen Werte für sich angenommen haben, die eigentlich mit ihren eigenen Werten gar nichts zu tun haben. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Na, über den gleichen Weg. Also ich sehe die Werte erodieren und muss mich da auch täglich neu positionieren. Also es kommt etwas an mich heran und ich muss dann mit mir ausmachen, trage ich das mit oder trage ich das nicht mit?
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja.
Ich liebe es immer konkret, ja.
Ja, eine Bekannte von mir arbeitet in einer Stiftung oder in einem Verein, die wiederum öffentlich gefördert wird. Und jetzt gibt es eine Richtlinie, die sagt, dass Geschlechtsneutralität eingeführt werden muss. Und da gibt es verschiedene Konstellationen, wie kann das geschrieben werden? Mitarbeiter/in oder so. Und in dem Fall war es dann so, also in anderen Vereinen tauchte die Regelung auf, Frau sowieso, aber dann muss Frau trotzdem mit Stern geschrieben werden, um sagen zu können, dass es auch das andere gibt. Und die Bekannte von mir sagt aber, das ist nicht mein Wert. Ich möchte als Frau. Und ich möchte einfach nur als Frau dastehen. Nicht als Frau und möglicherweise anderes Geschlecht, sondern ich bin Frau. Punkt.
Ich habe mal gehört, dass irgendwie Eltern 1 und Eltern 2.
Ja, genau. Ja.
Auch.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja, aber.
Also statt Mutter und Vater.
Ja,
oder?
Ja. Mhm. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, weil das sind ja Grundwerte, die eine Gesellschaft ausmachen. Mhm. Also männlich, weiblich oder die Natur ausmachen. Wir sind in der Polarität drin im Moment. Ja. Und die erodieren. Und das Interessante ist, ich bin im englischsprachigen Raum unterwegs. Und höre dort ähnliche Sachen. Das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist ein Phänomen, was gerade rund um den Globus läuft.
Da könnte man ja denken, das sei gesteuert oder gewollt.
Ja, genau. Ja, man könnte annehmen, ne? Die Menschheit macht eine neue Evolutionsstufe, entwickelt sich zu einem höheren Bewusstsein. Aber vielleicht geben wir dort etwas auf, was ein grundlegender Wert ist, der eigentlich nicht gestört werden sollte. Also wir greifen ganz fundamental ein in die Grundprämissen, nicht Prämissen, die grundlegenden Prozesse, was Menschsein ausmacht, mhm. wie die das Fortleben der Menschheit garantieren. Mhm. Also in der Natur, gehen wir mal von einem selbstregulierten Mechanismus aus, muss Mann und Frau zusammenkommen oder Männlein mhm. und Weiblein, muss Kinder machen. Mhm. Man muss viele Kinder machen, weil die Natur manchmal auch grausam ist, dass ein paar Kinder sterben, aber die Gattung überlebt. Mhm. Und wenn sie zu groß wird, also wenn eine Population zu groß ist, dann verhungert die Hälfte der Population, weil sie ja. kein Essen hat. Oder es kommt ein anderer Fressfeind, der mhm. dämmt das wieder mhm. ein oder so. Das reguliert so sich selber.
Räuber-Beute-Schema.
Genau. Mhm. Ja. Aber wie ist es bei Menschen? Wir haben uns relativ abgekoppelt von diesen natürlichen Prozessen.
Und das ist auch in vielerlei Hinsicht, sag ich mal, gut. Ja, also ja. dass ne, wir nicht mehr in Lebenswertes oder Lebensunwertes mhm. Leben so unterscheiden. Also jedenfalls.
Ja, aber in dem Moment, wo wir uns abkoppeln, mhm. Bekommen wir eine Verantwortung oder mhm. eine Entscheidungsverantwortung.
Ja.
Ja. Ja? Wir haben in der Medizin Techniken, um Menschen zurückzuholen, die schwer verletzt sind oder mhm. die gestorben sind. Mhm. Oder lebenserhaltende Maßnahmen aufrechtzuerhalten.
Die einen Haufen Geld bringen, ja.
Genau.
Und der Matthias Töns hat da, also ein Anästhesist, hat da einen wunderbaren Vortrag gehalten und war auch hier beim Interview. Also wie sozusagen das Geschäft mit dem Lebensende ja, läuft mhm. in Deutschland. Heftig.
Ja. ja. Mhm. Aber also das Werkzeug gibt uns eine neue Verantwortung. Mhm. Was machen wir damit? Mhm. Und jetzt haben wir also eine Entscheidungsmöglichkeit, wie steuern wir die Menschheit? Oder steuern wir sie überhaupt? Mhm. Ist es ein Prozess von einem globalen Zufallsphänomen? Oder ist es eben, gibt es Mächtige, gibt es Kräfte im Hintergrund, die die Menschheit steuern? Mhm. Und wer bestimmt dann die Werte? Und wer bestimmt welches Volk oder welche Gattung wo leben darf. Mhm. Also die Geschichte der Menschheit ist auch immer eine Geschichte der Vertreibung und der Kriege, zumindest mhm. der letzten 6000 Jahre. Mhm. Und ist das alles nur Zufall oder mhm. liegt da etwas mehr dahinter? Und wenn wir jetzt hören, wir haben einen Fachkräftemangel und statistisch hat die deutsche Frau 1,4 Kinder mhm. oder das Paar, was eindeutig zu wenig ist. Mhm. Da gibt es ja zwei Antworten auf die Frage. Entweder wir schaffen mehr zeugungsfähige Männer heran oder wir schaffen Anreize. Mhm. Jetzt mal ganz platt geschrieben. Ja. Ja. Aber, oder wir schaffen mehr Anreize, dass mehr Kinder entstehen. Mhm. Oder sagen wir, naja, das Deutsche oder das Europäische, die Kultur, war nett, ist schön anzusehen, aber
ist vorbei.
Ja. Mhm. Es ist nicht wirtschaftlich genug zum Beispiel. Ja, wir haben jetzt gerade 100 Jahre Bauhaus mhm. und da habe ich Fotos gesehen, ein altes Gebäude, was schön ornamentiert war, was einfach schön anzusehen war, mhm. weggerissen und eine neue Häuserecke im Klötzchenbaustil. Das ist ökonomisch. Mhm. Aber ist das noch wertvoll? Mhm. Und wer bestimmt Werte? Mhm. Ja. Also wir stehen gerade in einem riesen Prozess drin. Mhm. Und wir können unsere Werte permanent hinterfragen. Und man kann auch eine Wertediskussion führen oder ich kann dich verunsichern, weil ich Zugriff habe auf so viele Beispiele, mhm. dass ich für jeden Weg 1000 Argumente finden kann, dass die richtig sind. Mhm. Ja, ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Bekanntes Zitat. Und ich könnte für den einen Weg 1000 Argumente finden und für den anderen Weg 1000 Argumente finden. Mhm. Mhm. Und ich könnte dich übertölpeln oder einwickeln, um dich in eine ganz bestimmte Richtung zu machen, zu lenken. Mhm. Und da sind wir bei dem Mausfeld, hat man schon mal erwähnt.
Ja, ja.
Ja, also kann ich jedem empfehlen, Mausfeld seine Vorträge anzuschauen.
Absolut.
Wie wir in einem Meinungskorridor gehalten werden.
Durch Fragmentierung und Defragmentierung. Genau. Also, dass man die Sachen rausnimmt und sie in einen neuen Zusammenhang stellt und damit eine völlig gegensätzliche Aussage schafft, zum Beispiel.
Genau. Mhm. Oder im politischen Kontext das Framing, dass also ein Rahmen drumherum gestrickt wird, um etwas zu darzustellen, was es ist oder sein soll, was es aber gar nicht ist. Und Dinge, die vor 20 Jahren noch normal waren, sind heute nicht mehr sagbar. Mhm. Oder scheinbar nicht mehr sagbar in der Öffentlichkeit. Obwohl andererseits, wenn man so die Foren bei den großen Zeitungen durchliest, scheint ja die Meinung der Bevölkerung eine andere zu sein, als die, die in der Zeitung steht.
Es ist spannend. Ich habe neulich, war ich auch bei tagesschau.de, bin ich manchmal drin, weil ich ja keinen Fernseher habe, aber dass ich, was jetzt gerade so propagandamäßig unterwegs ist und die Kommentare, ja, unter den Meldungen, wenn es mal wieder gegen Russland ist oder wie auch immer, oder Syrien oder wie auch immer, die meisten Kommentare stellen das, was die Medien da verbreiten, in Frage. Mhm. Ja. Wie lange sie sich das noch leisten können, schauen wir mal. Ne? Aber ne, Werte durch Erodieren und Diabolein heißt durcheinander werfen.
Ah, ist ja. Diabolo?
Diabolo, das ist der Durcheinanderwerfer. Ah, ja, okay. Also da, wo im Prinzip dunkel-hell genannt wird. Mhm. Ja, und ja.
Ja, wir also, haben ein komplettes Verdrehen auch teilweise.
Ja, ja. Richtig, Verdrehen der Werte. Und wir haben ja in unserer Gesellschaft ein paar Argumente, wie man Leute immer mundtot machen kann. Ne? Du bist Nazi oder rechts oder Antisemit. Ne? Also das sind so die obersten Keulen, mit denen jeder, der auf seine Werte, also zu seinen Werten steht, gleich niedergemacht werden kann. Mhm. So. Aber was sind diese Werte? Lass uns da mal wirklich zusammen. Ich habe mich viel mit dem Sterben beschäftigt in meinem Leben, klar, durch meine Biografie, praktisch dahin gebracht. Und kurioserweise ist tatsächlich so, die Menschen, die wissen, der Tod ist nahe, werden sich erstmal ihrer Werte bewusst und häufig kommt dann auch der große Frust, weil sie erkennen, dass sie Jahrzehnte ihre Werte gar nicht gelebt haben, sondern sozusagen Werten gefolgt sind, die nicht die ihren waren.
Ja.
Und ich habe kürzlich, also vor ein paar Tagen, mit einem Krebskranken gesprochen, wo man gesagt hat, sprich mal mit jetzt, der 12 Wochen Prognose hatte. Und er sagte, ich bin frei.
Ja.
Ich bin auf einmal frei.
Ja.
Ja, weil in dem Moment, wo der Tod anklopft, relativiert sich alles. Ja, alles, was du vorher als wichtig und das muss und sonst was. Und das ist schon spannend. Also, dass der Tod sozusagen oder der nahe bevorstehende Tod, wobei ich bei diesen Menschen überhaupt nicht davon überzeugt bin, dass die Prognose stimmt. Ja, Prognosen sind Voodoo-Sachen. Dass da auf einmal ein Bewusstsein entsteht, was ist mir wirklich was wert? Ja? Und wie viel, ne? Allein Sicherheit. Für viele ist Sicherheit ein hoher Wert. Aber angesichts des nahen Todes merken sie, sie haben die Sicherheit sozusagen veräußerlicht. Also sie haben sie auf den Beruf, ne, die Rente oder eine Versicherung oder so geschoben und merken, das zählt jetzt alles gar nicht mehr.
Und vor allem, wenn die Sicherheit auf die Zukunft projiziert ist. Wenn meine Enkel da sind, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich meine Lebensgeschichte auf. Oder dann reise ich um die Welt. Aber was ist, wenn die Rente nicht mehr kommt? Also weil das Leben sagt, Ende aus.
Ja.
Oder Dunkelzeit. Mhm. Ich habe ein Männerseminar mitgemacht vor einer Weile. Da ging es eben darum, mal eintauchen in das Dunkle. Und wir sind gekrabbelt in den Schoß der Mutter Erde.
Okay.
Und dann war eine Meditation. Der Arzt sagt Ihnen, Sie haben ein Jahr zu leben. Und du gehst in diese Empfindung rein. Was machst du mit diesem einen Jahr?
Ja.
Und dann merkst du schon, oi, na, eigentlich wollte ich das noch sehen und das ist mir auch noch wichtig. Und mit dem würde ich gerne noch mal reden. Und dann geht die schamanische Reise weiter. Der Arzt sagt, ja, also spontane Verschlechterung, es ist ein Monat. Mhm. Mhm. Und dann fängst du an zu überlegen, oh, Monat?
Musst du nochmal wieder. Ja,
genau, du musst nochmal sortieren.
Ja, 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 ja.
Und dann ist es eine Woche.
Ja.
Du weißt sozusagen das Datum, was machst du noch? Mhm. Was ist denn, wen besuchst du noch? Mhm. Oder mit wem willst du in Frieden sein? Ja. Und dann, der Moment ist da. Mhm. Hast du alles erledigt oder was? Du hast noch man fragt dich jetzt, du kannst noch mal zurückkehren für einen Tag, wenn du mir einen triftigen Grund nennst.
Ja.
Was ist der triftige Grund? Mhm. Und dann bist du auf der anderen Seite und die Frage ist, wen möchtest du zu deiner Beerdigung? Und wie möchtest du deine Beerdigung aussehen haben? Mhm. Und da kommt man ganz schnell auf innere Werte. Mhm. Was ist mir wichtig?
Ja.
Ja. Und da kommen wir eben bei ganz Fundamentalen, also bei Sicherheit, das mal ganz runtergebrochen. Mhm. Ich behaupte, jeder hat den Wunsch, nach Hause zu kommen oder ein Zuhause zu haben. Mhm. Ja, am Ende des Tages, der Schlaf ist der kleine Tod, am Ende des Tages eine Höhle, wo ich mich unbeschwert hinlegen kann und nicht Gefahr laufen muss, stürzt nichts ein, der Gerichtsvollzieher steht nicht vor der Tür. Und im besten Fall habe ich meine Lieben um mich. Mhm. Ich sehe auf Kinder und sehe da, das Leben geht weiter sozusagen. Das sind Werte für mich, die auf dieser Ebene erstmal fundamental sind. Mhm. Und dann natürlich, das sind, sagen wir mal, die äußeren Werte. Mhm. Sicherheit, Heimat oder Zuhause, hatten wir gesagt. Mhm.
Zugehörigkeit.
Zugehörigkeit, genau. Mhm. Also zu einem Stamm, zu einem Clan, zu einer Familie. Mhm. Und die inneren Werte. Naja, schon, auch Zugehörigkeit ist schon fast ein innerer Wert, also die Anerkennung. Aber
in dem Moment, wo ich es gesagt habe, na ja, gut.
Genau. Okay. Also im Äußeren.
Sich zugehörig fühlen ist ja das Entscheidende.
Ja, ja. Ja, genau, das ist das Innere. Also im Äußeren, wir haben ein sicheres Haus oder einen sicheren Ort. Wir haben zu essen für die nächsten 2 Tage und es ist absehbar in 3 Tagen auch. Mhm. Und innere Werte, aber eben Zugehörigkeit, Anerkennung. Und innerer Frieden. Jeder kennt das, wie das an einem nagt, wenn man mit einem Menschen im Clinch ist oder in irgendwas Unausgesprochenes in der Luft liegt. Und wie kann man das lösen? Ja, oder wie lange willst du den Schmerz mit dir rumtragen?
Und den Zeitpunkt dann vielleicht verpassen?
Genau. Bevor du dich auf den Weg machst und das anzusprechen. Oder den Extremfall, ich habe jetzt ein Buch gelesen, Funkstille, das hat sich mit dem Thema beschäftigt, Kontaktabbruch. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt oder der andere möchte nicht reden.
Ja.
Ja, das gibt es auch. Ich habe Kontakt abgebrochen zu Leuten, aber andere haben auch zu mir den Kontakt abgebrochen. Mhm. Und wie geht man damit um? Mhm.
Also oder das Unerledigte.
Das Unerledigte.
Also nicht den Kreis geschlossen.
Der Kreis ist nicht geschlossen.
Nicht geschlossen. Das, manches müssen wir wahrscheinlich wirklich einfach dann so auch stehen lassen.
Und dann muss man eine Art von Frieden damit finden. Ja. Aber es nagt auch an einem.
Die Annegret Hallansi, die hat ja immer gesagt, oder habe ich ihr Buch zusammengefasst, der größte Wert oder der größte Wunsch unter allen Wünschen ist der Wunsch nach Beziehungsqualität.
Ja, okay.
Also, dass ich im Prinzip natürlich auch zu mir selber einen Kontakt habe, der ohne Masken ist, der ohne Verurteilung ist, vor allen Dingen Verurteilung, also ohne Urteil und somit im Prinzip schamlos. Also, dass ich wirklich...
Ich kann mich zeigen,
wie ich bin.
Ja.
Ja, aber solange wir einen inneren Richter haben, dann werden wir ja noch nicht mal uns selber uns zeigen, weil wir dem Urteil nicht standhalten. Ne?
So. Und damit sind wir aber bei der Authentizität.
Ja.
Bei dem eigentlichen Ich. Mhm. Was ist das Ich? Und damit aber auch, wenn es ein Ich gibt, hat das Ich auch Werte. Mhm. Wenn wir sagen, der Mensch ist ein Zufallsprodukt, durch Evolution oder und du stirbst, nach diesem Leben ist alles vorbei, dann gibt es diesen inneren Wert möglicherweise gar nicht. Mhm. Aber wir merken ja, da regt sich etwas in uns und sagt, nee, also wenn ich jetzt noch einen Monat zu leben hätte, ich würde gerne noch mal mit dem und dem reden oder den und den besuchen und sagen, du, das war nicht richtig von mir, tut mir leid.
Ja.
Also, da ist ein innerer Wert in uns, eben Beziehungsqualität und Frieden. Oder man könnte auch sagen, Wahrheit. Mhm. Also Wahrheit im Sinne von, was ist
Wahrhaftigkeit?
Wahrhaftigkeit, ja. Mhm. Es gibt Leute, die diskutieren, ob Wahrheit überhaupt gesagt werden kann. Auch darüber kann man vielleicht reden. Aber mindestens eine innere Wahrheit gibt es oder eine Wahrhaftigkeit. Ich habe im Einklang mit mir gelebt und ich lebe im Einklang mit mir. Mhm. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Ich glaube, dass, was heißt, ich glaube, für mich ist es tatsächlich wenn nicht sogar der größte Wert, neben der Liebesfähigkeit, dass ich am Ende meines Lebens, dieses Lebens, sagen können, ja, ich bin Götz gewesen.
Mhm. Oder also, mindestens, ich habe es geschafft.
Dahin so nach Michelangelo, der da den Löwen macht und sagt, wie schaffst du das, dass der Löwe so naturgetreu ist? Ja, ich nehme nur alles weg, was nicht Löwe ist.
Mhm, genau.
So, also nachdem, dass ich mein Lebensweg so sehe, ja, ich möchte alles dafür tun, dass ich so pur wie möglich diese Erde wieder verlasse. Also nicht jetzt wegen dem, was kommt, sondern als ein Wert an sich, immer mehr ich zu werden.
Ja.
Also mich von allem sozusagen zu lösen, was dran geklatscht war, was sicherlich biografisch irgendwann seine Berechtigung hatte, weil ich mich schützen musste, wie auch immer. Aber ja, mich von aller Schlacke und allem Fremden
rauszuarbeiten.
Ja, rauszuarbeiten und immer authentischer zu werden. Und das dann auch natürlich in die Kommunikation mit anderen Menschen als Einladung zu verstehen, sich mir gegenüber ähnlich zu verhalten, also ähnlich offen. Und ich kann sagen, das war mein Durst meiner Kindheit und Jugend. Und habe das Gefühl, ja, Durst ist der Beweis, dass es Wasser gibt, dass diese Gespräche möglich sind.
Ja.
Mit Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe.
Und mir scheint, am Anfang so in der Jugendzeit, wenn man so anfängt, bewusst zu werden und man sieht, was im Leben läuft, dann ist erstmal so ein Mangel da im Sinne von, ach, wäre das nicht passiert und wäre das nicht passiert und ich wäre gerne lockerer, freier oder was auch immer. Und dann stellt man irgendwann fest, aber man hat die Aufgabe oder die Möglichkeit, nicht Aufgabe, aber die Möglichkeit im Leben eben das, was man sich vorstellt, was man ist, wie man gerne wäre, rauszuarbeiten. Eben, wie du sagst, ne, die Skulptur zu bearbeiten und das Leben zu einer Skulptur zu machen. Mhm. Wer bin ich eigentlich wirklich? Mhm. Und wie möchte ich innerhalb dieser Welt sein? Mhm. Und dann aber auch damit ein lebender Beweis dafür zu sein, dass es vielleicht andere Werte gibt, als die Gesellschaft vorgibt. Mhm. Nur dadurch, dass ich sie lebe oder dass ich sie erträumen kann. Ja, wie ein Riesenparkplatz, der asphaltiert, betoniert ist. Und eine einzelne Pflanze kommt da durch und sagt, nee, gibt aber auch grün.
Und gelb, ja.
Und gelb, ja.
Also bei der, beim Löwenzahn, der macht das gerne, ne? Durchkommen. Mhm. Ja. Was ist für dich der größte Wert? Sozusagen, ja, du hast ja so einen Prozess in diesem Männerseminar beschrieben, der immer mehr Essenz, ja, also sozusagen immer mehr verdichten, was ist dein größter Wert? Also im Prinzip, was ist dir das Wichtigste?
Fühlen zu können. Mhm. Mhm. Verstehen kann man viel.
Oh ja.
Aber fühlen ist für mich noch authentischer. Mhm. Und Das hätte ich vielleicht früher nicht gesagt. Aber das
als
ist
Physiker.
Etwas, ja, als Physiker, genau. Faszinierend.
Obwohl, verfühlen, ne? Ja. Physiker. Okay, okay.
Also, faszinierend, wie Mr. Spock sagt, fühlen. Mhm. Aber wirklich, wirklich fühlen. Also die Musik fühlen, den Augenblick fühlen, die Begegnung fühlen. Also ein Gespräch, was mich nicht berührt, ist vertane Zeit. Also es kann natürlich, manchmal ist es notwendig, aber im Großen und Ganzen, da wo wir Mensch sind, wo wir uns öffnen, wo wir uns zeigen und wo wir wahrhaftig sind, genau.
Berühren wir uns gegenseitig.
Ja. Und das ist wertvoll. Und das ist wirklich, also das bringt mich weiter. Die Autos, ich habe nicht so viele Autos, also das erste Auto ist verschrottet. Ich wohne in der 6. Wohnung oder so, was alles nett ist. Die Kleider wechseln, aber die Gespräche. Oder wir treffen uns nach 20 Jahren wieder. Schauen uns in die Augen und sagen, weißt du noch, damals wir beide an der Elbe, wo wir Kaffee getrunken haben und das ist das, was man mitnimmt oder was wichtig ist. Ja? Man kann ja auch, wir waren jetzt bei dem Sterben oder bei dem nahenden Tod, was ist dir wichtig? Und dann ging das so ein bisschen in die Richtung, bei dem muss ich mich entschuldigen oder so, aber man kann ja die Frage auch mal so stellen, zu welchen Menschen würdest du einfach hingehen? Du bist völlig im Frieden mit ihm, aber ihm einfach nochmal sagen, ich freue mich, dass ich dich treffen durfte auf meinem Weg. Du hast mich berührt oder unsere Begegnung hat mich berührt. Und wer weiß, was das mit dem anderen macht, in welcher Phase er gerade ist oder vielleicht glaubt er, keiner denkt an ihn oder ich habe keine Spuren im Leben hinterlassen. Nicht jeder ist Schriftsteller oder nicht jeder kann Videosendung machen oder sowas. Vielleicht hat er keine, glaubt er, er hätte keine Spuren hinterlassen. Ja? Und vielleicht wartet er darauf, dass du es ihm nochmal sagst.
Schönes Bild, ja. Dann würde mein Sterbeprozess mittlerweile ziemlich lange dauern, glaube ich. Also
weil du so viele besuchen musst dann, oder?
Ja, ja, weil also es ist jetzt gerade vor 10 Tagen oder so hat mich ein 19-Jähriger kontaktiert, würde mich gerne mal kennenlernen. Und der hat mich so berührt, dieser 19-jährige junge Mann, wie offen der schon sein konnte, ja, abgesehen von seinem Wissen, also über Zusammenhänge oder so, aber das hat mich, ja, solche Gespräche. Du siehst einen das erste Mal und du darfst mit ihm sofort sozusagen in die Tiefe gehen, ohne schwer zu werden, ja, in einer Leichtigkeit, weil da eine Atmosphäre ist, wir müssen hier dem anderen nichts beweisen, wir müssen den anderen nicht von irgendetwas überzeugen, sondern wir geben Ich-Botschaften, ja, was wir fühlen und so. Toll, also manchmal bin ich richtig betrunken davon. Also von diesem Gefühl, dass da berührende Begegnungen stattfinden. Immer und, wieder aufs Neue.
Und ich sehe da drin aber auch den Fluss des Lebens. Wir hatten eine Sendung mal gemacht, Weltenangst. Die Angst vor dem Untergang.
Ja, ja.
Ja.
Und wird gut Geld mitgemacht.
Ja, genau. Ja. Da muss ich zu meinem Haus noch einen Bunker bauen, weil die Gefahr besteht, dass das die Welt untergeht und so weiter. Ja. Und man kann aber eben sehen, jetzt im Aufwachsprozess oder Reifeprozess, es wächst Jugend nach und die stellt ähnliche Fragen oder tiefere Fragen, hat viele Sachen schon integriert, die für uns, wo wir lange gebraucht haben.
Oh ja.
Ja. Und das Leben geht also weiter.
Das ist übrigens ein spannendes Phänomen, was der Rupert Sheldrake wunderbar mal mit so einem Experiment beschreibt, wo Ratten, Mäuse waren es, egal, halt den Weg aus dem Labyrinth finden mussten. Ja. Ja, und dann praktisch die Nachfolgegenerationen immer bei der Zahl an Fehlversuchen begonnen haben, wo die anderen aufgehört haben.
Ah,
bis hin, dass es Mäusen, die mit, also rein genetisch mit denen nichts zu tun hat, also nicht an, nach unten die Generation waren, in einem anderen Labor, an der gleichen Stelle angefangen.
Das war im Feld dann
drin? Im Feld drin.
Ja.
Ne, das heißt, eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang, dass die Jugend von heute sozusagen da anfängt, ja, wo wir nach Jahrzehnten erstmal hingekommen sind.
Ja.
Sag ich mal, ne, die Dämme überhaupt erstmal wahrzunehmen, dann da was reinzumeißeln, dass es irgendwann zum Dammbruch kommt und die fangen da schon an.
Mhm. Ja. Ja, oder wunderbar. Oder in unserer Generation, die Menschen stellen fest, die Konzepte mit Arbeit, also im größeren Umfang, die mit Arbeit funktionieren nicht mehr.
Ja.
Ich muss raus, ich muss etwas anderes suchen.
Ja.
Und die Jugend von heute sagt, ich will gar nicht erst anfangen. Mhm. Ich will gleich, also es ist mir verschwendete Lebenszeit.
Was natürlich in manchen Diskussionen, gerade mit der noch älteren Generation, zu völligem Unverständnis, ja, also von Werte.
Ja. Ne?
Wir leben ja in einer protestantisch gefärbten Gesellschaft, hier jedenfalls in Deutschland. Und die protestantische Arbeitsethik ist schon im Feld noch ziemlich stark vorhanden, zumindest bei den Alten.
Ja. Ne?
Also nur wer arbeitet, darf auch essen, sozusagen. Und die Jungen erkennen, hey, merkt ihr nicht, dass ihr durch die Arbeit in diesem System, in den Hamsterrädern, euch kaputt macht?
Mhm.
Ja? Ein Freund sagte, ja, wenn man das Vermögen der Welt durch die 7,5 Milliarden Menschen teilen würde, wäre jeder Millionär.
Mhm.
Ja, und wenn ich in die Natur rausgehe, wie du es ja vorhin beschrieben hast, es ist überall Überfluss.
Mhm.
Die Natur ist permanent, bringt sie im Überfluss hervor.
Ja.
Ja, jetzt hier Bärlauch City, Leipzig, ne, der Auenwald geht trocken und es ist ein Meer von Bärlauch.
Ja.
Ein Meer, du siehst kaum noch den Boden oder so. Also diese Üppigkeit und der Überfluss ist da. Aber wir haben uns erziehen lassen zum Mangelwesen, ja, die dann durch die Arbeit ein bisschen irgendwo hier Freizeit und da in den Malediven oder wie auch immer. Und diese jungen Leute sagen, ey, das ist krank.
Mhm.
Das ist krank.
Ja, ja. Und warum? Weil wir einen höheren Wert akzeptiert haben oder uns haben einreden lassen als die inneren Werte.
Ja.
Und das ist das Geld.
Ja.
Und das Geldsystem hat eine innere Logik.
Ja.
Und ist eben auf Mangel aufgebaut.
Absolut.
Wie du sagst,
Schuld, sowieso.
Schuld,
ja.
Mangel.
Ja.
Wie du sagst, verteilt auf alle Menschen gleichmäßig. Und wir sind Millionär.
Ja.
Ja? Oder von dem Geld, was, also jetzt nicht exakt die Zahlen, aber was an einem Tag fürs Militär ausgegeben wird, kann man ein ganzes Jahr lang Schulen rund um die Welt betreiben und Menschen.
Aber bitte nicht der alten
Art aber Schulen. Im Sinne von natürlichem Leben und so weiter beibringen. Oder pro Tag verhungern 50.000 Kinder in der Welt und jedes einzelne Kind verhungert. Eigentlich nicht, das ist ein Euphemismus. Das Kind wird ermordet, weil wir nichts tun. Oder weil wir uns einreden lassen, es ist ja für alles gesorgt.
Mhm.
Aber dahinter steckt eine Logik und das ist die Logik des Wachstums, die Logik des Geldes. Und diese Logik widerspricht den fundamentalen Werten. Ja, wir versuchen ja herauszufinden, was sind wirkliche Werte.
Mhm.
Und in dem, am Anfang hatten wir das Bild sozusagen gemalt, eine Gattung breitet sich aus und es gibt einen natürlichen Regulationsmechanismus in der Natur. Da gibt es niemals unendliches Wachstum.
Nee.
Mindestens, weil die Erde eine Kugel ist.
Mhm.
Ja, das kann zwar einmal um den Globus laufen, aber dann ist es vorbei.
Die Frage ist nur, ne, also wenn ich jetzt mal das Stichwort Überbevölkerung annehme, das Wort allein ist schon ja, ein Euphemismus. Überbevölkerung sagt ja eigentlich, da sind welche über.
Mhm.
Ne, und die ne, werden durch Impfung, durch Verhungern lassen oder so dezimiert. Und es gibt noch andere Mittel, um die Bevölkerung zu reduzieren. Und trotzdem könnte man genau andersrum sagen, aha, wir werden immer mehr, ja, also sind wir gezwungen, die Schätze der Erde neu zu verteilen, und zwar solidarisch, ja, dass jeder Mensch das Menschenrecht, ja,
aber können bekommt. Wir das überhaupt? Wenn wir sagen, wir haben uns gelöst von den natürlichen Mechanismen, die eine Regulation sozusagen drin haben, ich habe manchmal schon den Eindruck, dass es zu viele Menschen sind, aber ich maße mir nicht an zu entscheiden, also oder dass man das irgendwie sortieren sollen dürfte oder könnte oder so.
Da bin ich halt seit fast 40 Jahren geprägt. Mhm. 40? Na, ist egal. Mitte der 80er, Théa Desjardins, der sagt, um den nächsten Schritt der Evolution zu machen, der Menschheit, also Evolution ist für ihn Zunahme von Komplexität und Bewusstsein. Ja. Um den nächsten Schritt zu machen, nämlich den, dass die Menschheit sich wie ein großer Mensch empfindet, wo jeder seinen Platz hat. Ja?
Ja.
Also jede Zelle als Intelligente, wie jeder einzelne Mensch als Zelle, dann Zellverbände, ja, also Organe, ne, Organsysteme, Kreislauf, wie auch immer, in Solidarität. Wenn das geschieht, dann passiert ja nochmal ein richtiger Evolutionsschritt. Er sagt, wir nehmen dann Kontakt auf mit anderen Menschheiten.
Auch, ja.
Ja, also dass das sozusagen die Komplexität auf einer anderen Ebene sich fortsetzt. Und dazu braucht es aber sozusagen eine kritische Masse. Eine kritische Masse, ja, an Einzelindividuen,
ja,
die dann auch das wollen.
Mhm.
Ja, aus freien Stücken.
Ja.
Ja, dass wir uns, dass man von uns oder dass man die Menschheit von außen wie einen großen Menschen, ja, wo unsere Zellen sind aufeinander angewiesen, beziehungsweise sie spielen zusammen, wir könnten da nichts machen, aber wir können zum Beispiel durch unsere Gedanken, ja, können wir ein Milieu schaffen, was widrig ist, ne, Stress allein, ja, wenn wir permanent im Stress sind, dann ist das so, als wenn ich Säure in meinen Körper gieße, ja, permanent. Also sage ich, für mich, also selbst die UNO hat, glaube ich, jetzt ein Dings, 12 Milliarden ist überhaupt kein Problem.
Mhm.
Das heißt, der Punkt ist noch lange aus meiner Sicht nicht erreicht, aber wir sind nah dran, wo ein nächster Evolutionsschritt dran ist und alles zur künstlichen, also praktisch gewaltsamen Reduktion der Bevölkerung verlangsamt diesen Prozess der Evolution.
Aber dann sind wir, also das ist ein Bild, was ich auch akzeptieren kann.
Eins noch hinten drauf. Also stell dir vor, wir würden alle leben wie in Kanada.
Mhm.
Ja, ganz viel Raum, jeder hat da so sein Gehöft und viel Selbstversorgung vielleicht oder so. Wir wären ja gar nicht angewiesen. Wir wären ja gar nicht auf den anderen angewiesen.
Mhm.
Ja, so. Das heißt aber in dem Moment, wo der Druck da ist, ja, da sind so viele Menschen und die haben jeder verdient, ja, dass sie sich wiederum entfalten dürfen, ihren einzigartigen Ausdruck leben dürfen, dann müssen wir uns anders organisieren.
Mhm.
Wir sind absolut gezwungen, sozusagen Liebe, ja, auch die fernsten Liebe oder wie auch immer, konkret zu leben und umzusetzen.
Mhm.
Ja, und wären wir wie in Kanada, wäre keine Notwendigkeit.
Aber dann müssen wir uns, also nehmen wir an, wir breiten uns so aus, wir haben jetzt 15 Milliarden Menschen, dann sind wir aber mitten in der Wertediskussion.
Mhm.
Weil du sagst, ja, dann müssen wir einander lieben. Das ist ein Wert, da bin ich völlig bei dir.
Mhm.
Aber
und respektieren?
Und respektieren, genau. Also da könnte ja jemand sozusagen auf die Idee kommen und sagen, meine Gattung ist mehr wert als die andere.
Nee, eben nicht.
Nein, ich möchte ja sozusagen herausarbeiten, dass es grundlegende Werte gibt.
Ja.
Und es kann gut sein, dass wir in dieser Komplexität das lernen und gefordert werden.
Wir sind gefordert.
Ja. Es kann aber auch sein, also entweder es gibt eine steuernde Ebene, die die Menschheit gerade so hoch pushen lässt. Oder es gibt noch eine höhere Ebene, die eben die Evolutionsgesetze der Natur meinetwegen sind.
Mhm.
die sagen, ja, wir brauchen das, was John Gebs anspricht, wir brauchen diesen Nullpunkt oder den Fokuspunkt, wo alles hinläuft, wo eine neue Komplexitätsstufe entsteht. Mhm. Und dann sind wir, dann gibt es einen höheren Wert, der dahinter steht, dass das Leben eben sagt, ja, wir riskieren den Untergang der Art, weil sie sich zu groß ausbreitet, aber in diesem Knotenpunkt kann eben auch das Neue entstehen und genau deswegen wird es gemacht. Mhm. Ja, an anderer Stelle hatte ich das mal gesagt, auch hier in dem Gespräch, was mich fasziniert, eben wie die Natur sich überschäumt. Mhm. Oder wenn wir eben jetzt rausgucken, Frühling, der Löwenzahn wird zur Pusteblume, wir blasen den raus, aber wie viel von diesen Samen werden eigene Blüten? Mhm. Oder von einem Apfelbaum, 100 Äpfel, 20 oder 40 Samen. Mhm. Wie viel davon werden eigene Apfelsamen? Mhm. Ja, also
Bäume.
Genau, wie viel werden eigene Bäume? Also die Natur schießt sich raus, um etwas hervorzuholen, weil sie etwas will. Mhm. Ja, und ich kann mir das gut vorstellen, dass das mit der Menschheit genauso ist. Ja, wir haben alle möglichen Wege, wir probieren was aus, um vielleicht eben einen neuen Evolutionsschritt herauszuarbeiten.
Und da ist es tatsächlich, also ich habe neulich hatte ich den Franz Alt hier, Lust auf Zukunft. Mhm. Und muss sagen, ja, vor 30 Jahren hatte ich da auch Energie, Solar, Atomkraft, na danke. Und wir machen das alles jetzt in Grün. Mhm. Und ich sage, nee, das reicht nicht. Mhm. Es reicht nicht, dass wir Elektroautos fahren. Es reicht nicht,
wir können die Autos nicht durch Elektroautos ersetzen, haben wir kein Problem gelöst.
Ne, ich meine jetzt, es reicht nicht, dass wir das Ganze alles grün anstreichen und ökologisch und oder so. Da bin ich sozusagen infiziert von dem Thema. Wenn uns der Elan Vital, also diese Lust und die Energie zum Leben, und zwar auch über uns hinaus leben, also dass jeder daran mitarbeitet, ja, sich als Mitarbeiterin, gendermäßig, empfindet an diesem Werk, also an der Weiterentwicklung der Menschheit, nicht in Richtung KI. Mhm. Da gibt ja, ne, natürlich gibt es da Kräfte, die möchten gerne KI.
Also künstliche Intelligenz.
Sehen überhaupt KI sozusagen als Weiterentwicklung der Menschheit. Mhm. Ja, bitte, wo ist das Gefühl? Mhm.
Genau.
Ja, die Sophia da, die erste, der Roboter, der erste Staatsbürgerurkunde bekommen hat von Saudi-Arabien. Mhm. Dann gibt es da so ein Lächeln. Mhm. Ja, und natürlich auf der kognitiven Ebene sind die, was das die Rechenleistung angeht, häufig schon überholt. Also haben die uns überholt. Aber Gefühl, nix. Ja, nix. Deswegen geht es darum, wieder Musik. Ja, genau. Kunst, alles Mögliche, wo wir unser Gefühl entwickeln.
Eine intellektuelle Welt wäre eine kalte Welt.
Absolut, absolut. So, und welche Welt wollen wir? Mhm. Ja, und mit dem einen großen Menschen, ja, ist einfach unsere Organe und Organsysteme leben solidarisch. Ja,
ja, ja, ja, ja. Aber du.
Einer für alle, alle für einen.
Da spielst du aber auf eine Hoffnung an oder auf einen Glauben, dass es so ist. Ich glaube auch, dass es das gibt, dass es wir dahin, uns dahin bewegen. Aber wo ist es greifbar? Also, ja, wenn wir auf der Suche sind nach Werten, woran können wir persönlich festmachen, dass es diese höheren, universelleren Werte gibt?
Der Punkt ist ja, wir haben im Moment gegensätzliche Strömungen in der Gesellschaft. Ja, es gibt manche, die noch voll abfahren auf das alte System und sich mit, ja, wie King Louis da, ne, Dschungelbuch,
Händen versuchen, und Füßen wehren und
ne, das aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es aber eine ganze Menge Leute, die in die Unsicherheit gehen. Mhm. Die sagen, lieber in die Unsicherheit, aber in die Entfaltung meines Lebens, als in die sogenannte Sicherheit. Paulo Coelho hat er neulich, oder hat er irgendwann mal gepostet, wenn du meinst, dass Abenteuer gefährlich ist, dann versuch's mal mit Routine. Ja. Die ist tödlich. Genau. Ja, also da sind Werte, zum Beispiel bei denen, die nicht ganz dicht sind, also sprich, die offen sind in ihrem Geist, da ist auf den Mindmaps zum Beispiel, die ich da sehe, entdecken, forschen. Mhm. Ja, also in das Unbekannte hineingehen, das auch schon ein Wert an sich ist. So.
Das haben wir ja generell im Leben. Ja. Also indem du dich ins Leben reinstellst, in den Fluss, merkst du Werte, die du nicht merkst, wenn du eben dich der Sicherheit verschreibst.
Ja. Das heißt, meine Beobachtung, ich habe jetzt gerade auch Kontakt zu einer, sag mal, reifen Ossi-Frau, also die im Osten groß geworden ist und die die Zeit der runden Tische mitgemacht hat, die an der Verfassung in Weimar mitgemacht hat, also die sie versucht haben, dieses Vakuum dazwischen, zwischen Fall der Mauer und dann der Vereinnahmung durch die BRD, dieser dritte Weg, also dass die Menschen, und ich habe sie eingeladen, sie wird also demnächst auch mal herkommen, dieser dritte Weg, nämlich, dass die Menschen in ihre Verantwortung kommen, was sie gespürt hat. In dem Moment, wo das Vakuum da war, wo der Kreissekretär eben nicht mehr derjenige war, der diese Sachen vorgegeben hat, auf einmal übernehmen die Kassiererin, die Putzfrau, übernehmen auf einmal Verantwortung, weil der Raum da ist. Er muss ausgefüllt werden und es bedarf aller derer, die eines Sinnes sind oder zu gestalten. Ja, und insofern auch das ein Wert ist, dass ein Mensch ein gestaltendes Wesen ist.
Und aber auch in dem Sinne dann einen Gemeinschaftssinn hat.
Natürlich.
Und die Gemeinschaft sich als seinen Platz in der Gesellschaft sieht und mitgestaltet.
Ja.
Und die DDR hatte, also sie hatte gute Werte in manchen Bereichen. Und gemeinschaftlich hat es meiner Ansicht nach besser funktioniert als jetzt, wo jetzt viele Werte eben, sagen wir, zerstört werden.
Ja.
Bei uns war das klar, du sitzt in der Straßenbahn und jemand Altes oder Schwangeres kommt rein, stehst du auf, gibt's keine Frage, das gehört zur Gesellschaft dazu. Und jetzt leben wir den Gegenpol und dann kann man eben auch zwei Philosophien aufmachen. Wir brauchen, entweder wir lassen alles laufen, der Markt wird's richten, die wunderbare Macht des Marktes. Ja, oder
Adam Smith,
wir machen eben eine Ideologie oder eine Obstruktion von oben. Wir drücken das auf und geben Regeln vor. Oder es gibt den inneren Prozess, wo jeder das aus sich heraus erschafft. Also der dritte Weg sozusagen, der wäre gegangen, wenn die Leute reif gewesen wären. Wenn sie das...
In der Menge. Es war noch nicht
die Menge. Genau, es war noch nicht die Menge
da. Ja. Aber es waren schon viele da. Nur, es war anders gedacht vom System. Ja? Also es war ja de facto eine Vereinnahmung.
Ne? Ja. Weil die andere Seite Regeln kannte, die wir gar nicht kennen.
Ja.
Und
ja.
die konnte natürlich viel besser mit den Regeln spielen, als wir das spielen konnten.
Ganz klar.
Ja.
Aber ne, auch der Wert zum Beispiel der Kommunikation. Früher war es in der DDR so üblich, dass man sich besuchte.
Ja.
Einfach hinfuhr.
Ja.
Ja, also sei es jetzt im Dorf oder im Nachbardorf, hinfuhr und geklingelt hat. Und wenn er da war, war er da. Und einen Tee hat man immer bekommen oder einen Kaffee oder was weiß ich. Und mittlerweile ist die Besuchskultur aus dem Westen hier rüber geschwappt. Ja, da muss alles aufgeräumt sein, da muss ein Kuchen auf dem Tisch oder irgendwas sonst was hoch. Das heißt auch eine Verarmung.
Ja, und der Besuch schläft im Hotel. Bei uns haben wir das Bett ausgeklappt. Und
Klaro. Werte, welches sind die unumstößlichen Werte, die uns alle Menschen verbinden?
Mensch sein. Mensch sein.
Mensch sein.
Ja. Oder eben Kommunikation, Offenheit, Austausch, Wahrheit.
Respekt. Ja.
Und Respekt.
Respekt vor jedem. Respekt vor jedem. Mit dem gleichen unveräußerlichen Rechten nach Ausdruck dieser Einzigartigkeit, die er oder sie ist.
Aber auch im Schamanischen, als sagen wir, Gebet aus der Schwitzhütte kenne ich das, als Grundregel. Das Kind darf nicht angetastet werden, in jeglicher Form, das ist heilig. Und die Kraft von Mutter und Vater sind heilig. Und die dürfen nicht angetastet werden. Und wenn wir wieder am Anfang des Gespräches sind.
Mutter und Vater werden gerade ausradiert, ne?
Genau. Und wir spielen an ganz fundamentalen Stellschrauben. Mhm. Es gibt das Buch LTI, mhm. Lingua Tertii Imperii,
okay.
wo die Sprache des Dritten Reiches untersucht worden ist. Mhm. Und man merkt, das haben wir auch schon mal gesagt.
Ich erinnere mich, dass du das mal zitiert hast.
Also die Sprache bietet mir die Möglichkeit, das, was ich denke, auszudrücken oder zu beschreiben, zu formulieren.
Oder auch zu verdunkeln.
Ja, eben, indem ich bestimmte Worte streiche, werden sie plötzlich nicht mehr denkbar oder nicht mehr so leicht denkbar. Mhm. Da muss ich erstmal, eine Zeit lang passt man sich an und dann müsste sich eine Gegenbewegung entwickeln, die sagt, aber das Wort brauchen wir, wir müssen dieses Wort verwenden. Mhm. Ja, und indem wir eben die Polaritäten vermischen oder auch das Geschlecht eines Wortes hat nichts mit dem physischen Geschlecht zu tun. Mhm. Mhm. Indem wir da Dinge vermengen, die Jahrhunderte funktioniert haben und wichtig waren und wichtig sind, mhm. greifen wir in unsere Wahrnehmung ein und stören fundamentale Prozesse. Mhm. Und das ist gefährlich. Mhm. Und ich lade jeden ein, sozusagen nach seinen Werten zu gucken, mhm. nach den unveränderlichen Werten und dafür einzustehen, ja. für diese Werte.
Und dafür bietet sich der Gedanke des Sterbens an, ne?
Ja.
Also, ne, es gibt ja im Psalm, da heißt es, Herr, lehre
mich sterben. Der Sterblichkeit, sagen wir mal.
Der so. Sterblichkeit, Herr, lehre mich sterben, auf dass ich besser lebe.
Ja, genau.
Ja, und das Memento Mori im Mittelalter, also irgendein Gegenstand, das an den Tod erinnerte, mhm. Mit hineinzunehmen, um sozusagen jeden Tag aufs Neue, sozusagen eine neues Justieren. Mhm. Lebe ich das, was mir wirklich am wertvollsten ist? Ja. Und also gerade beim Besuchen. Mhm. Ja, für mich ist tatsächlich die Begegnung mit Menschen macht mein Leben lebenswert. Mhm. So. Auch die Begegnung mit mir selber, aber ich begegne ja in dir, begegne mich ja sozusagen mir selber auf eine andere Weise. Und alles andere ist für mich gar nicht so wichtig. Und das ist auch spannend, wofür geben wir unser Geld aus? Mhm. Ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben am meisten für Telefon und Internet. Und so. Jetzt ist ja, die Kosten sind deutlich geringer, aber früher, als mhm. es noch keine Flatrate gab,
ja,
Telefon und Reisen, um Menschen zu besuchen. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir schauen, wofür geben wir eigentlich unser Geld aus, mhm. und stellen dann fest, das Auto, was ich brauche, um zur Arbeit zu kommen, weil ich meine, ich bin dadurch frei, verbraucht 500 Euro mhm. im Monat, mhm. oder lass es ein paar weniger sein, aber ja, und die anderen, meine Ernährung liegt bei, ich habe neulich jetzt gelesen, 125 oder so pro mhm. Person. Da ist auch schon ein komisches Verhältnis. Mhm. Ja, also wo geben wir unser Geld hin?
Ja.
Das sind unsere Werte.
Ja.
Ja.
Das ist auch ein guter Spiegel.
Oder wo auch unsere Zeit.
Ja.
Wo geht unsere Zeit hin?
Ja.
Ja? Weil ist das Wertvollste, was ein Mensch hat? Mhm. Also überhaupt ist das das Einzige, was hat? Seine Lebenszeit.
Das kriegst du geschenkt. Und
Jeden Tag aus, da gibt es so ein schönes Bild. Du kommst vom, ich weiß nicht, wie viele Sekunden. Ich mache jetzt eine fiktive Zahl. Jeden Morgen bekommst du 48.000 Euro auf dein
Konto. Ach so, ja, genau, ne? Das Bild, ja.
Mhm. So. Am Abend wird es aber wieder getilgt. Das heißt, mhm. du hast das nur an dem Tag.
Ja.
Zur Verfügung. Wofür gibst du es aus?
Wofür gibst du es aus, genau. Mhm.
Ja.
Und dann eben, was sind deine Werte? Oder was bleibt? Mhm. Was ist das, was bleibt?
Ja.
Ja, bei dem Michelangelo, ich arbeite die Skulptur Diplom Götz heraus. Oder Diplom also,
Nee.
Nein, aber also vor dir selber. Mhm. Ja. Wo man einen Menschen anschaut und sagt, der hat was aus sich oder aus seinem Leben gemacht. Mhm. Ja, nicht jedem gelingt es, aber dieses Herausarbeiten des Inneren. Mhm. Und das sind dann eben, also was bleibt davon? Mhm. Was ist das, was wir mitnehmen? Mhm. Mhm. Und das ist natürlich die wenn wir wieder bei dem Sterben oder bei der Sterblichkeit sind, da gibt es ja auch ein Gefühl, es kann gar nicht alles gewesen sein. Mhm. Also wenn es alles war, dann kann ich auch gehen und sagen, ich muss mich nicht bei dem entschuldigen, ich muss dem nicht sagen, dass es schön war, mit ihm zusammen zu sein. Aber wenn es irgendwie weitergeht oder wenn es etwas gibt, was wir mitnehmen können oder wenn es den inneren Wert gibt des Friedens, und für meinen Frieden ist es wichtig, das noch abzuschließen, dann sollte ich das tun.
Ja.
Ja. Und dann ist es auch ein innerer Wert.
Ja.
Ja, und wir sind Teil dieses Lebens, wir sind Teil der Natur und Teil der natürlichen Prozesse und haben innere Werte. Und die sind unveränderlich. Und auch wenn die Zeit scheinbar gerade sehr turbulent ist oder es Kräfte gibt, die sagen wollen, es gibt keine Werte oder du brauchst keine Werte, es gibt unveränderliche Werte.
Ja. Und die differieren im Moment. Also die wird nicht die unveränderlichen Werte, aber vielleicht hat das ja auch seinen Sinn, dass gerade so eine Erosion stattfindet. Bis hin, ja, dass manche sagen, die Überflutung sozusagen mit Menschen, die mit Deutschland eigentlich gar nichts zu tun haben, bringt uns Deutschen dazu, was ist eigentlich Deutsch? Ja. Also was ist das Wesen? Ja, gibt es da etwas, was diese Kultur genauso sozusagen einzigartig macht wie die afghanische Kultur? Mhm. Ja, oder die Kultur der in Timbuktu, also oder Stämmen in Südamerika einzigartig macht. Also das sozusagen durch den Angriff auf diese Festen überhaupt erstmal ein Bewusstseinswerdungsprozess in Gang kommt.
Ja, oder
nicht unbedingt im Sinne derer, die das gesteuert haben. Mhm. Ja, ganz bestimmt nicht. Aber ein Bewusstseinswerdung, was ist mir eigentlich was wert? Und zum Beispiel ist es nicht der Respekt auch vor dem Eigentum des anderen. Mhm. Der Respekt vor der Natur.
Ja.
Also der Umwelt, nicht, dass ich nicht einfach... Ja, wenn man, ich muss halt sagen, wenn ich in südliche Länder komme, häufig, da habe ich davon keine, sehe ich das, da wird der Abfall einfach, da wird was gegessen und pff, so.
Ja, ja, aber als haben Beispiel. Wir die Grenzenlosigkeit, die da eben lebt und wir als inneren Kern auch herausarbeiten müssen, es gibt Grenzen. Mhm. Oder wir brauchen auch eine Kraft, die diese Grenze hält, ausdrückt und anspricht.
Ja.
Ja, und damit sind wir aber auch bei der Männlichkeit. Denn das ist in der natürlichen Polarität, ist das aus meiner Sicht unter anderem die Aufgabe des Männlichen. Und wir haben das Männliche sehr, sehr vernachlässigt.
Ja, einschließlich ja. Nicht, das.
Wir haben die eine Sendung über die Kriegsenkel gemacht und Kriegstrauma. Sehr viele Männer in unserem Land sind gestorben, verschleppt und so weiter, gebrochen. Worden. Mhm. Der Westen hat es kompensiert durch den Aufbau und Wirtschaftswunder und finanziell und unabhängig und bla bla bla. Und der Osten durch den Aufbau des Sozialismus. Mhm. Aber die Grundthemen haben sich beide nicht wirklich angeguckt. Mhm. Ja, und jetzt kommt die Personifikation des Männlichen oder eines männlichen Aspektes, eines Aspektes. Und wir müssen uns jetzt wieder besinnen. Was ist unser Wert? Und ihn möglicherweise auch, also sagen wir mal, dafür einstehen.
Mhm. Nicht möglicherweise, sondern...
Ja. Ich habe jetzt nach einem anderen Wort für verteidigen gesucht. Aber wir müssen einstehen für unsere Werte.
Aber der erste Punkt ist, sich dessen überhaupt bewusst zu werden.
Genau.
Und dann dazu zu stehen.
Ja.
Und von niemandem einreden lassen, dass ich verkehrt bin.
Genau.
Wenn ich zu diesen Werten stehe.
Und auch, wenn ich einen eigenen Wert habe, dass der nicht zwingend bedeutet, also das ist gut, einen Wert zu haben, und das bedeutet nicht, den Wert eines anderen herabzuwürdigen.
Nee.
Sondern erstmal überhaupt akzeptieren zu können, ich habe einen Wert, ich darf dazu stehen, ich darf den ansprechen und ich darf ihn also aussprechen, danach handeln und so weiter. Und ich bin ins Leben hierher an diesen Platz gekommen. Und wenn du dazu kommst in diesen Bereich, dann möchten wir eine Wertediskussion haben auf der respektvollen Ebene von Mensch zu Mensch, um unsere Werte abzugleichen.
Ja.
Was sind deine Werte? Was sind meine Werte? Was ist das Gemeinsame und wie können wir damit weitergehen?
Ja. Und da ist es halt die Frage, ne? Wenn das, was jetzt hier gerade geschieht, dass man sich auf dem niedrigsten Nenner trifft, das, glaube ich, ist keine Lösung. Sondern,
ja. Das sagt ja die Soziologie, wenn du dich sozusagen, wenn du es allen recht machst, musst du dich dem niedrigsten Niveau anpassen.
Genau.
Das kleinste gemeinsame
Vielfalt. Das kann nicht sein. Ja, also ich meine, Respekt vor dem. Ich traue meinen Augen nicht, wenn ich durch die Straßen fahre mit dem Fahrrad und jetzt Wegfahrkrallen an den Autoreifen in den Autos, das kannte ich nur aus Costa Rica.
Mhm.
Ja, dass das Ganze. Jeder hatte so eine Kralle, ne? Also das Klauen verunmöglichte. Und jetzt sehe ich das in Deutschland.
Mhm.
Ich sehe im Netto oder im, was weiß ich, Galeria, überall Wachpersonal. Irgendwas verändert sich, weil offensichtlich diese Werte, ja gut, ich komme vom Dorf, da hat man die Tür aufgelassen und ihr kennt es auch vom Dorf ja auch nicht anders.
Ja, natürlich.
Ja, diese Werte, dass ich den Besitz des anderen oder auch die Grenzen des anderen respektiere, scheinen im Moment
grenzenlose
völlig Zeit weggespült zu werden. Und ich sage, bin ich nicht bereit, das als gut Mensch zu tolerieren.
Mhm.
Nein, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Ich möchte, dass mein Besitz, ich habe nicht viel, aber egal, dass mein Besitz respektiert wird.
Ja. Und das ist der Grundwert des Zuhauses oder der Heimat.
Ja, genau.
Ja?
Ja.
Heimat im familiären Sinn, Haus, Wohnung, aber auch Stadt.
Ja.
Ich möchte, wenn ich aus dem Haus gehe, auch noch einen sauberen Fluss vor der Tür haben. Ich möchte andere Menschen auf dem Marktplatz treffen können, mit ihnen feiern, reden, ohne die Gefahr zu laufen, körperlich oder seelisch verletzt zu werden.
Ja. Andreas, da könnten wir fast zwei Sendungen draus machen, aber lass uns jetzt einfach mal einen Punkt nehmen. Ich denke, wir haben ein paar Impulse gegeben, dass die Zuschauer damit einsteigen. Und das ist ja das, was wir möchten.
Ne? Genau, dass sie anfangen oder dass jeder sich wieder besinnt.
Ja. Zur Besinnung kommt.
Genau. Und die eigenen Werte erkennt und entscheidet, danach zu handeln, weil das ist wichtig.
Ja.
Ganz wichtig.
Mhm. Danke dir, Andreas.
Danke dir.
Liebe Zuschauer, nehmen Sie sich, was Sie aus diesem Gespräch nehmen können, was Sie berührt und vor allen Dingen bewegt. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.